Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 138. Milch und Zucker nimmt ihr selbst, ne? Was gibt's Neues? Ach nee, das ist ja mein Part. Naja, ja, Dienstagabend, weil es morgen nach Flensburg in die Heimat geht. Hier ist Herbst, also gefühlt. Temperaturen, ja, 17 Grad. Also ist noch ein bisschen wärmer und vor allem ein bisschen grüner als Herbst. Aber für den Rest, alter Vater, das ist jetzt die dritte Woche im Stück, wo es nur mit Unterbrechung mal regnet und regnet und regnet. Gestern zum Beispiel 24 Stunden Dauerregen. Der einzige Unterschied zwischendurch war mal richtig stark Regen, heute auch. Ich nur kurz auf dem Weg zum Osteopathen auf den 100 Meter vom Parkplatz zur Praxis richtig einen auf den Hintern gekriegt. Ich glaube ja nicht, dass das in dieser Form gut für die Natur ist, ne? Also diese Massen, sprich Stichwort Starkregen, ob das der Boden so in kurzer Zeit aufnehmen kann und dass das dem Grundwasser hilft, ich weiß ja nicht, ne? Ihr wisst ja, Biologie abgegeben, zweite Klasse und so. Also momentan macht das nur unsere Balkonpflanzen platt, als wenn ich da drauf gelegen hätte. Schön ist das nicht. Also das Wetter ist ja nichts für mich, ne? Herbst und Winter, das ist ja nicht meine Abteilung. Aber so ist das, ne? 8 Monate Winter, der Rest ist Oktober. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Schön hier im Harz. Ich brauche natürliches Licht. Naja. Demnächst Missouri, da ist ja Brüllsommer. Und für den Rest, es ist ja, wie es ist. So, also, da ihr mir nichts erzählen könnt, muss ich ja was erzählen. Fangen wir mal an mit einem Dankeschön an Frau Severine. Du bist ein bisschen verrückt, ne, junge Frau? Wir haben noch kürzlich drüber gesprochen und nun hast du es doch getan. Hast mir was in die Reisekasse geworfen. Vielen Dank. Und dann etwas, was meine Timeline die letzten beiden Tage gefüllt hat. Die Philadelphia Eagles haben ihre Kelly Green Alternate Jerseys veröffentlicht. Gibt es auch schon bei Fanatics, wahrscheinlich demnächst auch bei TARS. Aber da ich mit dem persönlich nichts zu tun habe, kann ich das gar nicht beurteilen. Völlig unabhängig von der Bezugsquelle. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Design, wunderbar. Aber keine der Varianten hat jetzt Name und Nummer gestickt. Und trotzdem, die teuerste Variante, $175, Vapor Fuse, besserer Stoff, Atmungsaktivität, verstärkter Kragen. Aber lediglich das NFL Shield am Kragen reflektierend, sowie der Adler auf den Ärmeln, die sind aufgestickt. Und dann ist dieser Cut auch noch so ein bisschen, also wenn man so wie ich mit, sagen wir es mal so, ich bin ja wohlhabend, ne? Ich habe Hüftgold. Ich weiß ja nicht, ob mir das so passt. Was ich auf Reddit gelesen habe, fallen die dann wohl eher eine Nummer kleiner aus. Also Name, Nummer, Heat Sealed, das turnt mich ja ab, ne? Aber umgekehrt. Ich bin ja sowieso nicht der ganz große Jersey-Merchandise-Fan und schon gar nicht der Experte, was das anbelangt. Soweit ich weiß, und Game Authentic, da bist du mit locker über $200 dabei. Ganz ehrlich, das investiere ich dann lieber in Hoodies, T-Shirt und Caps. Und was soll ich sagen, da bin ich mit Kelly Green auch schon ganz gut ausgestattet. Mal sehen, was da noch kommt. Poloshirts, Mini-Helme, habe ich alles schon. Also insofern wird dieser Merchandise-Hype vermutlich weitestgehend an mir vorbeigehen. Ich würde mir kein Jersey kaufen. Und apropos Jerseys, also die wirklich tragen, da bin ich mit der Spielauswahl ja auch ein bisschen überrascht. Also nichts von wegen gegen den Divisionsrivalen wie Dallas oder Washington. Die tragen die gegen Miami und gegen Buffalo. Was lernen wir daraus? Ich habe keine Ahnung von NFL-Marketing. Wissen wir das doch auch. So, nächster Punkt. Letzte Woche. Das war so eine Folge, wo ich gedacht habe, na, schauen wir mal, was das für Reaktionen gibt und möglicherweise fliegt mir das um die Ohren. Ihr erinnert euch, da ging es ja unter anderem um die ELF. Dazu hatte ich mir ein paar Gedanken gemacht und einiges hinterfragt und auch durchaus kritisiert. Nun weiß ich ja, ist ja ganz natürlich, viele von euch hören bei der Bromance mit, gucken dahin, hören sich viele andere Podcasts an. Da sind ja auch einige dann unterwegs, die wirklich Bromantiker sind, also bekennend. Ist ja alles überhaupt keine Frage. Insofern war ich, wie gesagt, gespannt. und hatte mit Gegenwind gerechnet. Der fiel jetzt recht zurückhaltend aus. Also damit würde ich nicht segeln gehen. Ich, der bei dem Boot gerade weiß, wo vorne und hinten ist. Entweder es war euch zu müßig, mit dem ollen Jogwasher und seinem doch recht gefestigten Meinungsbild zu diskutieren, oder vielleicht konntet ihr meine Sichtweise auch nachvollziehen. Wenn ihr mich anschreibt, habe ich nur eine Bitte. Ich freue mich ja, wenn das nicht anfängt mit Diggi oder Hey Magger, aber siezt mich doch bitte nicht mit Hallo Herr Heddergott. Dreht mich immer um, ob mein Vater hinter mir steht oder so. Also kann er ja nur aus mehrfachen Gründen nicht, wie ihr wisst. Macht mich bitte nicht älter, als ich mich an manchen Tagen sowieso schon fühle. Vielen Dank, ne? Und da will ich auch was Erklärendes hinterher schieben. Ich kann und will euch natürlich in keinster Weise davon abhalten, Fan von diesem oder jenem zu sein. Ich möchte euch auch den Spaß daran nicht nehmen. Ich will euch ja schon gar nicht, ich bin ja nicht größenwahnsinnig, von der Bromance weg und zu mir rüberholen. Also ihr wisst doch, über Geschmack kann man nicht streiten. Der ist individuell. Ob das jetzt Bier, Podcast, TV-Kommentar, Klamotte, whatever. Ich bin nur einfach nicht Freunde der lauten Töne. Da bin ich, hätte jetzt fast gesagt, in frühester Kindheit, da bin ich bei der Firma in Oliv, bei der Bundeswehr traumatisiert worden. Da hatte ich einen, in der Grundausbildung einen Unteroffizier, dessen Name war auch gleichzeitig Programm für seinen Intelligenzquotienten. Also der hieß Pilz und außer Brüllen konnte der gar nichts. Und wenn Brüllen dann auch, ich sag mal, inhaltliche Defizite überdeckt, dann, ja, dann ist ganz schnell bei mir vorbei. Das ist so gar nicht meine Abteilung. Aber wie gesagt, ganz subjektiv. Gilt übrigens auch für die Laubbläser da draußen. Passend zum Wetter läuten die hier schon den Herbst ein. Ich glaube, es geht los. Wie gesagt, wenn ich mir das alles so angucke, ELF, Mensch, die Idee grundsätzlich, aber die Umsetzung ist schwierig. Und erspart mir bitte diese Vergleiche mit der NFL. Die gab es ab 1920. Die sind 1920 meines Wissens nicht angetreten mit dem Spruch, ja, ich weiß, ihr könnt ihn nicht mehr hören, aber sowas kommt von sowas und das hat sich bei mir echt auf der Festplatte eingebrannt. Dann sagt doch nicht, das ist der beste Football auf dieser Seite des Planeten. Wenn die da in irgendeinem abenteuerlichen Stadion spielen, insgesamt die Ergebnisse inzwischen, oh Mensch, das ist doch alles keine Wettbewerbsfähigkeit. Das Wirtschaftliche muss doch zum Sportlichen passen. Oder noch schlimmerer Vergleich, die USFL. Die ist das erste Mal genau an solch Großmäuligkeit, an solch großen Worten, entschuldigt, gescheitert. Weil die orange Blitzbirne, die dann später in der Pennsylvania Avenue da in dem Weißen Haus eingezogen ist, weil die meinte, sie hat auch das geschnittene Brot neu erfunden oder der beste Football seit Erfindung der Schweinsblase. Also, bisschen den Ball flach halten und dann passiert da auch was. Denn ich habe da diese Woche gerüchteweise was gehört. Ich hoffe ja nicht, dass das eintritt, aber wenn, dann muss man langsam aufpassen, dass man sich nicht lächerlich macht. Also ich will da jetzt hier nichts erzählen. Vielleicht ist das auch alles Blödsinn und ich muss mir sowieso den Mund mit Seife auswaschen. Siehst du, fängt schon an. Bei Seife muss ich immer an diesen Bundesstaat da westlich von Missouri denken. Also, alles gut. Jeder, wie er möchte. Ich bin sicherlich nicht der Maßstab, aber ich habe eben meine eigene Meinung. Ne? So. Zum Thema Post habe ich noch was. Christian hat mich angeschrieben. Er möchte gerne das erste Mal seine New Orleans Saints live vor Ort erleben und hat mich nach Tipps gefragt, Flug, Auto, Übernachtung, Ticketkauf und so weiter. Ich habe da mittlerweile, weil ich ja meine Sachen, ich sag mal, sehr individuell organisiere und da unten in der New Orleans-Ecke so völlig unbeleckt bin, Bucketlist, ich habe da ein Reisebüro, das will ich ihm noch nennen, aber das ist natürlich ein Klassiker für Schwarmintelligenz. Also, wer da helfen kann, bitte bei mir melden. Und was ich dabei natürlich nicht vergessen habe, Christian, gute Besserung und vor allem auch gute Besserung nach Köln an meinen Lieblingsrockstar Hans Bert. Männers, Kopf hoch. So, Kopf hoch, heißt auch immer nach vorne blicken und den Ausblick genießen sozusagen. In, was ist heute der erste? An 23 Tagen geht es nach Charlotte zu den Carolina Panthers und anschließend nach Missouri. Entschuldigt, ich muss mal hier kurz einen aus dem Glas nehmen. Und deshalb greife ich heute mal in die Mottenkiste. Beziehungsweise ich mache mal einen Kurztrip mit Doc Brown im DeLorean. Wie ist das denn alles überhaupt zustande gekommen? Also, wie bin ich denn zum Football und überhaupt nach Missouri gekommen? Also, my way sozusagen. 1987 gründeten sich in Flensburg, meiner Heimatstadt, die Sea Lords. Damals unter tatkräftiger Unterstützung eines bei der Marine in Flensburg stationierten Munich Cowboy und den paar amerikanischen Soldaten einer kleinen US-Base in Flensburg-Weiche, das ist ein Stadtteil. Das habe ich mir erstmal von außen angesehen. Freunde von mir spielten da und fand ich ja ganz interessant. Im Januar 88 ging es für mich nach Philadelphia. Da habe ich meine ehemalige Freundin besucht, die war damals Au-pair vor Ort. Und da bekam ich dann im Fernsehen auch mal die ersten NFL-Spiele zu sehen. Und von da an waren die Philadelphia Eagles mein Team. Das aber nur am Rande. 10 Tage vor Austragung waren wir auch am Schauplatz des Super Bowl 22 in San Diego. Aber wie gesagt, da war ich footballtechnisch noch ganz am Anfang. NFL Experience, all solche Dinge. Aber mein Interesse war geweckt. Football hat mich von da an sehr interessiert. Ich wollte das näher verfolgen. Und das habe ich dann auch gleich am nächsten Tag nach meiner Rückkehr nach Deutschland getan. Denn da wurde besagter Super Bowl 22 zwischen den Redskins und Broncos live auf Tele5 übertragen. Günther Zapf am Mikro. Und durch die Leichtathletik, von der ich eigentlich mal kam, hatte ich Kontakt zu einigen der US-Soldaten auf der Base. Da habe ich dann in der Zukunft NBA und NFL verfolgt. Also NBA, meine Anfänge waren die Bad Boys aus Detroit gegen die LA Lakers. Nee, was war das schön. Selbst anfangen mit dem Spielen konnte ich zu dem Zeitpunkt leider noch nicht. Da war ich nämlich noch Soldat in der Weltstadt Munster. Munster, nicht Münster. Lüneburger Heide und nicht Westfalen. Aber den Sommer in dem Jahr nutzte ich unter anderem für Besuche bei Freunden, bei Kameraden in Bonn und Solingen, wo wir uns dann die Bonn Jets und die Solingen Hurricanes mal näher angeguckt haben. Im Oktober 88, Ende Dienstzeit, zurück nach Flensburg. In Sachen aktiven Football ja schon wieder schlechtes Timing, Off-Season. Aber im Frühjahr konnte ich erstmals, damals noch unter Anleitung, das erste Mal die Football-Ausrüstung überstreifen. Ich kam, wie gesagt, von der Leichtathletik. Damals noch schmale 75 Kilogramm, war ganz gut zu Fuß, versuchte mich von 100 bis 400 Meter über alle Sprintstrecken und kam ja nun gerade aus meiner Bundeswehrzeit, Zugführer, Grundausbildung. Ich war in Shape, ich war in Form. Und deshalb, nach einem kurzen Frage-Antwort-Spiel, probierte mich Coach Damczek, damals junger Leutnant beim 294th USAAG, US Army Artillery Group in Flensburg, also damals der Head Coach, auf Running Back aus. Kurz das Grundlegende erklärt: Wenn du rechts läufst, Handoff läuft so, den Arm hoch, den Arm runter, zupacken. Zahlensystem, gerade Zahlen sind rechts, ungerade Zahlen sind links und dann ging es auch schon los. 22 Dive, also rechts ins erste Gap, rechts vom Center ballern. Gesagt, getan. Krawall und Remi, Demi, Defense, ja, alle auf ihn, Knallbum, Peng. Ich lag dann da unten, den Arm in den Händen, nicht den Arm in den Händen, ja besser ist, den Ball in den Händen. Und Mensch, du lebst und warte mal, kurze Inventur, alles heil. Ich hatte endgültig Blut geleckt. Und das war der Beginn einer ganz, ganz großen Leidenschaft, die in den nächsten 15 Jahren bis 2004 mein Leben ja nahezu komplett übernehmen sollte. Zum Spätsommer 1989, ja doch, zog es mich beruflich nach Hamburg. Die angestrebte Ausbildung zum Werbekaufmann, die war damals in Flensburg nicht möglich, jedenfalls nicht sinnvoll. Die wenigen Unternehmen entsprechender Größe, damals gab es noch Beate Uhse oder die bis heute florierende Brauerei, das Flenst, Plopp und so, die bildeten den Beruf nicht aus. Ich hatte es mal in einer kleinen Werbeagentur in Flensburg versucht, aber da war nicht so viel mit Ausbildung. Der wollte eigentlich gleich einen vollwertigen Knecht haben. Also der Begriff Werbung war da eher großzügig interpretiert worden. Ja, und Berufsschule gab es ja nichts für Werbekaufleute. Die steckten mich notgedrungen in kaufmännische Klasse. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Bürokaufleute, ich weiß es nicht. Aber mit meinen schlappen 23 Jahren war ich da altersmäßig und inhaltlich sofort der alte weiße Mann. Ich hatte meine Fachhochschulreife an der Handelsschule gemacht und ja, dementsprechend dem Unterricht mindestens ein Jahr voraus. Und dementsprechend, Herrgott, Schnauze. Ich wurde zum Schweigen verdonnert, damit das nicht zum ausschließlichen Dialog zwischen Lehrkräften und mir kommt und der Rest der Klasse lediglich zuhört. Also wenig sinnvoll. Denn, wie wir ja wissen, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Und da war dann ganz schnell Ende der Ausbaustrecke. Also Ausbildungsplatz in Hamburg gesucht und gefunden. In Tankstedt, im Norden vor der Stadtgrenze Hamburgs. Auch eine wilde Zeit. Aber ich wollte natürlich weiter Football spielen. Ich war ja immerhin getaufter Sea Lord. Ja, richtig. Es gab und gibt möglicherweise noch immer, das weiß ich gar nicht, eine Sea Lords-Taufe. Das passierte damals nachts in der Flensburger Förde zur besten Badezeit, Januar oder Februar. War leicht feucht und kalt im Schritt, aber wenn es schön macht und es ist ja, wie es ist. Ne? Hier in Hamburg war die zweite Mannschaft der Hamburg Dolphins meine erste Anlaufstelle. Aber von Tankstedt immer nach Eimsbüttel, nach Eimsbüsch, das war mir als Landpomeranze, ich kam ja mehr oder weniger gerade aus Munster, zu viel Fahrerei. Zu dem Zeitpunkt war die Zeitschrift Huddle noch das erste und alleinige Informationsmedium für den geneigten Footballer. Da war das noch nicht Verbandsmitteilungsblatt von Herrn Huber, dem AfVD, und noch lesenswert. Ihr merkt, ich bin da inzwischen von dem Blatt nicht mehr so überzeugt. Das liegt auch an einem Interview, das Sie mit mir als Sportdirektor 2004 geführt haben, und außer meinem Namen stimmte da so gar nichts. Naja, in besagtem Heft las ich von den Stormern Vikings, die in Großhansdorf bei Arnsburg trainierten. Das war jetzt nicht wirklich der kürzere Weg, vor allem nicht, weil ich nach Stress mit meinen alten, bräunlich eingefärbten Vermietern Stress hatte und nach Hamburg-Sasel gezogen war. Aber die Vikings, die gab es damals noch nicht lange, das reizte mich. Also ich da mal hingefahren. Ja, klar, zieh dich um, geht los. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch meinen Sea Lords Helm auf. Navyblau, goldener Dreizack, 11 goldene Sterne drumherum. Jan-Henrik Wohlers, Linebacker seines Zeichens, bölkt über den Platz. Wer ist das denn? Captain Iglo? Ja, fortan und für viele Jahre war ich Captain Iglo oder auch nur der Captain. So mancher kannte meinen richtigen Namen gar nicht. In Flensburg hatte ich ja schon gedacht, den heiligen Gral des Teamsports gefunden zu haben. Teamkameraden wie Center, Bentley, Softeyes, Bambi, Top Gun, Spider, Eisensack McGinty, Ronny, der Repräsentant der spanischen Potenz, Warhead, die Peter-Brüder. Wir hatten individuell gefertigte Teamjacken im College-Stil. Also wir waren die Könige. Auf und vor allem neben dem Platz. Aber, wie ich schnell feststellen durfte, die Vikings standen den Lords in nichts nach. Im Gegenteil. König Pipe der Erste, La Hauke, Karl der Käfer, Jakob Jezorn, Hooligan Heinz, Dodger, Kolumbienstammer, der Knochenkopf, Dicken Dedel und ein gewisser Carsten Spengemann. Da war auch sportlich nochmal, ja, das war nochmal eine andere Nummer. Ich pendelte damals zwischen den Positionen Running Back und Tight End und wir hatten jede Menge Spaß. Beruflich ging es dann 1992 und 93 in den tiefen Westen. Da habe ich dann bei den Wuppertal Greyhounds gespielt. Zwei alte Bundeswehrkameraden, die spielten da. Insofern hatte ich da schnell Anschluss und musste feststellen, das ist aber hier mal eine ganz andere Nummer als bei uns in Hamburg oder Flensburg. Da gab es ja immer schon mal ein Billstedter Gedeck, ne? Bier, Korn, Paar aufs Maul. Aber hier wurde deutlich großzügiger eingeschenkt und vor allem ausgeteilt. Mein erstes Spiel war im NRW-Pokal gegen die Bochum Miners. Alter Vater, hab ich da schlecht ausgesehen. Keine Arme, keine Kekse. Aber man gewöhnt sich ja, ne? Man wächst ja an seinen Aufgaben. Ganz anders im nächsten Jahr das Pokalspiel gegen die Mülheim Broncos. Das war damals eine ganz frische Truppe. Aber die waren gedresst, alter Vater. Ich habe gedacht, ich bin in Hamburg-Pöseldorf. Das sind da alles kleine Popper. Da fühlten wir uns ja persönlich beleidigt, ne? Einlaufmusik haben wir. Katzenklo, Helge Schneider. Die Gesichter hättet ihr mal sehen sollen. Ein weiteres Ass im Ärmel. Die Mülheimer Kids wussten nicht, dass TomTom, unser Quarterback, eigentlich gelernter Middle-Linebacker war. Mit eingebautem Helm-Suchgerät und vor allem Helm-Spaltgerät. Die Regeln waren andere. Der lief dann auch schon mal selber. Mutti, es tut so weh. In dem Goal-Line-Stand, da haben wir die Fohlen geschlossen bis an den Zaun geschoben. Den Lungenfunktionstest des Refs mit seiner Fox 40-Trillerpfeife haben wir geflissentlich ignoriert. Wir mussten ein Zeichen setzen. Darüber werde ich übrigens nach Rückkehr aus Missouri wieder mit meinem Freund Björn, noch aus Greyhound-Zeiten, wieder bei einer Hopfenkaltschale in St. Peter philosophieren. Björn, ich freue mich schon. 1994 ging es zurück nach Hamburg. Beruflich war das da unten alles feine Sahne Fischfilet, aber mir fehlte der Wind um die Nase. Die Vikings gab es inzwischen so nicht mehr. All meine Kumpels aus jenen Tagen hatten entweder aufgehört zu spielen oder waren bei den Hamburg Blue Devils eingestiegen. Die hatte ich mir auch bei Wochenendtrips ein paar Mal angesehen. Ich wusste, da habe ich nichts zu suchen. Ich wollte ja nicht der einzige selbstlaufende Tackle-Dummy sein, ne? Auch wenn die Jungs meinen, nee, Andreas, das ist alles Captain, das ist alles halb so wild. Also, ich nochmal wieder in Flensburg angeklopft. Ja, Mensch, nee, auf Tight End Running Back waren die gut besetzt, aber wir könnten noch einen offenes Guard gebrauchen. Ja, na gut, also, ich war zwar nach meinem footballbedingten Schlüsselbeinbruch 1991 mittlerweile etwas stabiler um die Hüften, aber für die Line eigentlich immer noch zu leicht. Egal, war eine interessante und eine gute Erfahrung. Aber ich lebte in Hamburg, konnte natürlich nur wenig mit trainieren. Das passte so wenig zu meiner Idee von Football. Und deshalb ging es dann 95, 96, ja, zu den Trittau Dukes. Wieder als Tight End. Denn auf Running Back, da hatte man unter anderem den unnachahmlichen Hacky. Eine Abrissbirne auf zwei Beinen. Selber Football-Stammbaum wie Tom Rathman oder Mike Alstott. Geht nicht, gibt's nicht, lass mich mal mogeln. Der hat die Löcher aufgemacht, wo gar keine Löcher waren. Da spielte ich dann bis zur Mitte der Saison 1997. Da wollte ich während eines Spiels, wohlgemerkt als Tight End, meinem Defense-Koordinator im Spiel an der 50-Yard-Line vergraben. Der komische Vogel gab seiner Defense einen Spielzug und fing unmittelbar daran, sie von der Sideline aus regelrecht zu beschimpfen. Also, wie eingangs gesagt, laute Töne, vor allem wenn inhaltlich doch mindestens diskussionswürdig, die liegen mir so gar nicht. Alter Vater, bin ich da aus dem Anzug gesprungen? Geht natürlich gar nicht. Kannst ja nicht deinen Coach durchbeleidigen. Also, erkannte ich natürlich auch. Ich entschuldigte mich in der Halbzeit vor der Mannschaft, konnte aber im selben Atemzug nicht versprechen, dass ich den so wenig geschätzten Defense-Koordinator der Folgewoche nicht komplett erschlagen würde. Und deshalb sollte die kommende zweite Halbzeit dieses Spiels mein letzter aktiver Einsatz als Spieler sein. Es ist ja, wie es ist, ne? Walk the walk, talk the talk. Also, Schnauze aufmachen, dann muss man auch entsprechend handeln. 1998 versuchte ich dann ausschließlich als Zuschauer, vornehmlich bei den Hamburg Blue Devils. Ich kannte ja viele Akteure aus meiner Zeit, aus Vikings-Zeiten und das Motto der oftmals 10.000 und mehr Zuschauer bei den Devils war: Schatz, mach dich schick, wir gehen zu den Devils. Denn damals waren das mehrheitlich Abendspiele, Samstagabendspiele und von da aus ging es dann straight auf die Piste. Viel Partypublikum, viel Halbwissen, also eigentlich so wie ich, nur dass ich nicht, ich war nur wegen des Halbwissens da, nicht wegen der Party, aber war nicht so meine Abteilung. Ich hörte dann gerüchteweise, dass die Devils eine zweite Mannschaft aufstellen wollten. Jo, Mensch, da bin ich ja dabei, ne? Ich Kontakt mit dem Talentscout aufgenommen, Maria Hellwig, also Jürgen Hellwig, aber der Spitzname war Maria Hellwig. Und den kannte ich noch als Linebacker von den Vikings. Zweite Mannschaft wurde dann nichts, aber ich könnte ja trotzdem zu den Devils stoßen. Nee, vielen Dank. Man muss wissen, was man kann und muss aber auch wissen, was man nicht kann. Und da hatte ich nichts zu suchen. Nee, keine Arme, keine Kekse mit den Trommelstöcken, was soll das denn werden? Aber ich wollte auf jeden Fall runter von der Tribüne und wieder ran an den Football. So dicht dran wie möglich, so viel Blödsinn sammeln wie möglich. Mir fehlte dieser ganze kameradschaftliche Aspekt, das Zusammensein mit den Jungs. Deswegen, ja Mensch, du kommst doch aus der Werbung, dann kannst du hier im Marketing und bei der Stadionzeitung helfen. Und ich sage, nee, vielen Dank. Wie gesagt, dicht dran, Mund mit Seife auswaschen. Ja Mensch, da habe ich aber doch was für dich, sagt er. Im Equipment-Team hört jetzt jemand auf, die könnten Ersatz gebrauchen. Vor allem, das sind alles Autodidakten, die haben sich das alles selber beigebracht. Die haben nie selbst gespielt, so wie du. Das wäre doch die perfekte Ergänzung. Gesagt, getan. Ich einen Kennenlerntermin bei meinem zukünftigen Equipment-Chef gemacht. Thomas Megafon Winter. Nicht lang schnacken, Hebel auf die Back, kommen wir zum Trainingslager Lüneburger Heide. Aus beruflichen Gründen konnte ich nicht schon am Freitagvormittag mit, kam dann selbstständig am frühen Samstagmorgen hinterher. Den dritten Mann damals, wir wuchsen dann, vom Equipment, den konnte ich da noch nicht kennenlernen. Der lag noch in Sauer. Er hatte am Abend vorher was Schlechtes getrunken. Oder war ihm vom Trinken schlecht? Man weiß es nicht. Ich kannte die Truppe ja nun von der Tribüne aus, aber jetzt so vor Ort und im Trainingslager, das war doch was ganz anderes. Das ganze Gelände, der ganze Austragungsort Heidehof, der hatte jetzt vermuten lassen, naja, das ist irgendwie bessere Jugendherberge. Ja, von wegen, ganz das Gegenteil. Essen vom Feinsten, abgestimmt auf die Gegebenheiten eines Trainingslagers. Wir hatten sogar unseren eigenen Koch mit. Und dann erst die spielende Abteilung. Wir waren mit 99, 100 Mann im Camp. Und da ging es entsprechend um Rosterplätze und Stellung im Death Chart. Wer ist Starter, wer ist Backup, wer ist zweiter Backup? Erklärtes Ziel war es, mit einem erweiterten Stamm von maximal 80 Spielern in die Saison zu gehen. Denn man hatte eine Doppelbelastung, Euro Bowl, Champions League und Bundesliga. Dementsprechend wurde da auf und auch neben dem Feld verbal, wurde sich wenig geschenkt. Es gab nur den Vorwärtsgang. Insbesondere wenn dann Teamphase, Scrimmage angesagt war. Da glaubt man nicht, dass da irgendwelche Gefangenen genommen werden. Noch sind wir kein Team. Ich stand da völlig verhuscht als Waterboy an der Sideline. Was geht? Der erste Anzug, die Starting Offense und Defense kommt vom Platz. Unmittelbar zuvor hat es eine kleine Auseinandersetzung körperlicher Art nach dem Pfiff zwischen den Line-Leuten gegeben. Ein Running Back, mit dem ich selbst noch bei den Vikings zusammengespielt hatte, der war zwischen Vikings und seiner Zeit bei den Blue Devils in Kiel bei den Hurricanes unterwegs gewesen. Und der hatte mal bei einer Begegnung in Kiel für ein Bench-Clearing zwischen den Devils und den Hurricanes gesorgt. Da gab es eine kleine Massenschlägerei an der 50. Mundboxen für alle. Und nun war er in Hamburg, wieder als Running Back, als Fullback. Und es unterhielten sich ein Offense-Liner und ein Defense-Liner hinter mir. Der Dialog ging in meiner Erinnerung wie folgt. Wieso verteidigst du den Kieler? Ich kann den Spasti auch nicht leihen, aber er ist nun mal mein Running Back. Okay, so läuft das hier also. Ja, und von da an folgte eine ganz neue Dimension an Football-Erfahrung für mich. Ausgerüstet, hier, nimm mal die große Tasche und dann komm mal mit. Wir wurden Mannschaft und auch Staff von Adidas ausgerüstet. Wir hatten einen Athletikcoach für die Fitness, für Kondition und so weiter. 3 bis 4 Mal die Woche Training. Laufen gab es irgendwelche T-Shirts auszugeben am Game Day mit Motto für den jeweiligen Game Day. Wir spielten regelmäßig vor 8, 9, 10.000 und mehr Zuschauern. Die Partys danach, legendär. Also als Helmschrauber und Jogwasher warst du ja nur sowieso schon dicht dran. Und erstaunlicherweise von der spielenden Abteilung. Das Motto war damals: Komm im Schlübbi und in Badelatschen, um den Rest kümmern wir uns. Die Jungs konnten sich also ganz auf ihren Job als Spieler konzentrieren. Die wussten das zu schätzen und das haben die uns auch gesagt. Also, das war schon eine dankbare Geschichte. Und bei dem einen oder anderen, mit dem habe ich ja noch selber auf dem Platz gestanden, ja, das war dann fast wie selber spielen, nur ohne die blauen Flecken am Sonntagmorgen. Gab mal so eine Geschichte, das war 2000. Da hatten wir jede Menge ich sag mal, bemerkenswertes bis merkwürdiges Personal von der Südhalbkugel Deutschlands und vor allem Engländer. Da wollte mir mal einer an die Wäsche. Der war am Game Day da in der Handschuhkiste zugange, ging aber an Krücken, weil der sich, es war ein Running Back, weil der sich das Knie zerballert hatte in der Preseason. Und der hatte natürlich in der Handschuhkiste nichts zu suchen und war aber nicht das erste Mal, dass die Kameraden dabei waren, sich persönlich ausrüsten zu wollen. Ich sag's mal so. Und ich ihm das auch ganz klar gesagt. Ich sag, hands off the merchandise, du hast da drin überhaupt nichts zu suchen. Da ging der mit seinen Krücken auf mich los und machte daraus gleich eine rassistische Nummer, als wenn ich das N-Wort gesagt hätte. Da kriegt er aber mal einen gepflegten Blindside-Hit, also erstmal verbal. Da kam nämlich einer der Offense-Liner um die Ecke und hat gesagt, Alter, wenn das Equipment hier was ansagt, dann weißt du, das ist das Gesetz. Und was willst du überhaupt mit Game Gloves auf deinen Krücken? Noch ein Wort und ich wickel die Dinger um meinen Hals oder ich führe sie dahin ein, wo die Sonne nicht scheint. Tja, der Typ hat nie wieder was gesagt. Eine ganz ähnliche Begegnung hatte ich übrigens bei meinem ersten Auswärtsspiel in Köln 1999 mit einem gewissen Coach und Commissioner. Der wollte mir damals auch das Esszimmer renovieren, weil er seinen Willen nicht kriegte. Aber der Wille wäre ein Verstoß gegen alle Teamregeln gewesen und ich wär wahrscheinlich rausgeflogen. Das habe ich selber geregelt. Rookie muss ich auch mal gerade machen. Es wurde, wie gesagt, eine ganz wilde Fahrt mit vielen Siegen, aber auch bösen Niederlagen im Euro Bowl, im Europapokal, in der Champions League, im German Bowl. Mitten im Spiel gegen die Notre Dame Alumni. Das erste Mal, dass ich in die Kabine komme, unterliegen vollgeschiederte Büchsen. Die haben sich teilweise, weil waren ja Alumni, selber jahrelang nicht auf dem Platz gestanden, die hatten sich teilweise wirklich vor Angst in die Hose gemacht. Es folgten auch Jahre mit dreimal hintereinander dem Gewinn des German Bowls, aber auch aus finanzieller Sicht für den Verein sehr turbulente Jahre. Und ich wuchs im Laufe der Jahre immer mehr hinein in diese ganze Organisation. Mein Equipment-Chef und der Coach John Rosenberg, die stellten mir nach der Saison 2003 sozusagen eine kleine Falle. Coach Rosenberg war im Laufe der Saison aufgefallen, dass ich mehr als Bälle aufpumpen und Wasserflaschen befüllen konnte. Ich konnte Wasserflaschen nämlich auch wieder leeren. Ja. Unter dem Vorwand, die Offseason unter Equipment-Gesichtspunkten zu besprechen, lotste man mich in die Geschäftsstelle. Raus kam ich da wieder als Operations Manager. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Habe ich eine Statistenrolle bei Grey's Anatomy in der Schwarzwaldklinik oder was mache ich? Learning by doing. Sabbel nicht dat Guide. Ich wurde dann recht schnell vom 10-Meter-Turm ins tiefe Wasser geschmissen. Es gab einen neuen Investor, mit dem kam Rosenberg nicht so wirklich klar und blieb gleich in L.A. Also inzwischen bin ich bei 2004. Und ja, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte, über die Monate Professor Hastig, so sein Spitzname, denn ein Defense-Meeting konnte bei ihm schon mal 3 Stunden dauern, der lag mit seiner persönlichen Ersteinschätzung nicht so ganz verkehrt. Ja, nun brauchten wir einen neuen Headcoach und das wurde dann der eigentliche Offense-Coordinator. Anruf, Captain auf Brücke, Kirk Heidelberg, bei mir im Büro, auf die Schicht. You are working for me now, Heidelberg. Tja, und ich fiel die Treppe weiter rauf. Ich wurde in dem Jahr noch Sportdirektor der GFL-Mannschaft Hamburg Blue Devils, alles nebenberuflich. Und in der Funktion ging es dann mit dem Headcoach rüber nach Missouri. Heidelberg war früher Teil des Coaching-Staff in Toledo bei Coach Pinkel und Pinkel hatte fast seinen gesamten Staff mit nach Missouri genommen. Und aufgrund dieser Verbindung und einer entsprechenden Empfehlung aus dem Coaching-Staff, der Quarterback-Wide-Receiver-Coach hatte Heidelberg mal in Deutschland besucht, in Köln, und wusste deshalb so ungefähr um das Niveau, was wir hier drüben hatten. Und der hatte gesagt, pass mal auf, wir haben hier einen, der hat die ersten beiden Jahre Quarterback gespielt, dann kam aber Brad Smith und den haben wir dann auf Wide-Receiver, aber das wäre eigentlich einer für euch in Deutschland. Und so sind wir dann 2004 nach Missouri. Wir sollten uns diesen Quarterback für das GFL-Team ansehen. Fachlich war ich da ja eher unbeteiligt, aber der damalige Investor der Devils, der wollte da deutsche Augen drauf haben und zahlte mir den Trip. Ich habe dafür dann Urlaub genommen. Ja, wie gesagt, ich machte das nicht hauptberuflich, aber das ja, das sollte vom zeitlichen Aufwand schon mal sich so entwickeln, da konnte man schon mal glauben, dass ich das hauptberuflich gemacht habe. Heidelberg zum Beispiel, der fuhr nach den Spielen am Samstagabend, Sonntag ganz früh, für Sonntag, Montag eigentlich oft oder meistens zu seiner Familie nach Köln mit der Bahn und hatte keine Lust auf Presse. Damit war ich der Ansprecher für Hamburger Abendblatt, für die Welt, für Hamburger Morgenpost oder auch für die Bild-Zeitung. Oder wir hatten eine Vollzeitkraft, eine Sekretärin in der Geschäftsstelle, die sprach aber wenig bis gar kein Englisch. Und bis zum frühen Nachmittag waren ja in erster Linie die Amerikaner vor Ort, Spieler, Coaches. Ja, klingelt bei mir das Telefon und dann konnte ich simultan dolmetschen. Naja, als wir dann nach Missouri sind, da war ich schon Mitglied in der AEMA, der American Equipment Manager Association, also der Vereinigung der amerikanischen Equipment Manager, wenn man so will. Hört sich jetzt nur andersrum, muss ich anders erklären. Das ist jetzt nicht eine Vereinigung für alle, da findet man in erster Linie die College-Leute, da sind auch Highschooler mit drin. Die NFL Equipment Manager haben ihre eigene Association. Bei denen sind die Hintergründe mit Sponsoren und so weiter natürlich und die Vorgaben regelseitig und natürlich noch wieder ganz andere. Ich war 2002 in Minnesota, da hatte ich Tom Ross besucht. Tom Ross habe ich kennengelernt, als ich ein Division 3 College aus Minnesota, die Carlton Knights, nach Deutschland geholt hatte. Das war 1997, meine ich. 96, 97, ich weiß es nicht. Die hatten wir für den Deutschlandtrip nach Flensburg, Hamburg, Trittau geholt. Und an dem Trittau-Wochenende, da hat Trittau auch gegen die gespielt, gegen die Knights. Da haben Tom Ross und seine Frau ein Wochenende bei uns verbracht. Ross gefiel das mit Deutschland so gut, dass er anschließend Defense-Coordinator in Landsberg wurde, dann in Stuttgart. Und als ein weiterer ehemaliger Devils-Coach, nämlich Chris Stearns, zurück nach Amerika ging, übernahm Ross in Stuttgart den Head-Coaching-Posten, führte die Scorpions auch einmal in den German Bowl, da war ich auch, an der Sideline natürlich. Aber wer die Geschichte von mir und den Knights und Coach Ross mal in Gänze hören möchte, der sollte sich mal die Folge Rittersport, Geschichtsstunde zum Jahresende vom 29. Dezember 2021 aufrufen. Die ist gut erhalten und freut sich über jeden Besuch. Also, im Vorfeld dieses Besuches in Minnesota 2002 habe ich gedacht, naja, also Tribüne sitzen ist ja doof, ne? Wie ihr ja inzwischen wisst. Also, ich einfach auf doof bei der Universität von Minnesota angerufen, bei den Gophers. Das Ergebnis war ein Date beim Equipment Manager. Der hat mir alles gezeigt. Ich war das erste Mal bei einem College Practice, beim Training dabei. Spielbesuche, Gophers gegen Michigan und Gophers gegen Iowa und eben die Mitgliedschaft in der American Equipment Manager Association. Und als es jetzt nach Missouri gehen sollte, hatte ich mir die Mitgliederdatenbank angeguckt, die Kontaktdaten des Missouri Equipment Managers rausgesucht und dem vorher eine Mail geschrieben. Denn ich wusste, sobald wir in Missouri ankommen, da wird Heidelberg mit seinen alten Coaches-Kollegen hier Coaches Talk, Coaches Clicker, Game Film bis zum Stillstand der Pupillen. Und das war nur so gar nichts für mich. Ich per E-Mail Kontakt aufgenommen und wir hatten dann auch ein Treffen vereinbart. Nur als ich dann in Missouri vor Ort den Equipment Room endlich gefunden hatte, da gab es erstmal eine blutige Nase, denn die Tür war abgeschlossen, da war keiner. Zu der Zeit brauchte man aus technischen Gründen für die USA noch ein anderes Telefon als in Deutschland, Europa. Also mal eben durchklingeln, war nicht. Mit einigem Aufwand habe ich dann eine E-Mail raushauen können und lernte, der thronte sozusagen zu Hause. Magen-Darm. Tiefste Off-Season, deswegen war da auch gar kein anderer im Equipment Room. Ja, was mache ich nun? Ich mir den Campus zu Fuß angesehen und landete dann wieder da im Athletic-Zentrum und war völlig fassungslos. Da war Game Day in the Weight Room. Offense gegen Defense. Wer kann mehr Eisen fressen? Wer kann mehr pumpen? Erstmal hatte ich Menschen in dieser Größe und in diesen Ausmaßen bis dahin sowieso noch wenig gesehen und aus der Nähe schon mal gar nicht. Was für ein Rabatz, was für ein Alarm, die sich gegenseitig angefeuert und. Und dann hatte ich, das kriegte ich dann vor Ort organisiert. Ich war ja nur Operations Manager und sprach dann da mit dem Operations Director, Mark Arnold. Der ist seit einigen Jahren übrigens Athletic Director bei der University of Buffalo, den Buffalo Bulls. Und der hat mir dann so ein paar Grundzüge erklärt. Ist natürlich ein Riesenunterschied zu dem, was ich denn hier in Deutschland gemacht habe, aber insgesamt etwas, wenn ich da drüben mal etwas hätte machen wollen, dann wäre das entweder Equipment oder eben Operations gewesen. Ist vielleicht auch mal ein Thema für eine Folge. Vielleicht kann ich ja jetzt, wenn ich in Missouri bin, mal mit dem aktuellen Operations Manager eine Runde klönen. Schauen wir mal. Naja, es klappte jedenfalls doch noch mit dem Don of Mizzou, so der Vorname des Equipment Managers. Und wenn ich daran so zurückdenke, ich habe davon auch noch ein paar Fotos. Seitdem fahre ich da ja nur knapp 20 Jahre rüber. Also da war ich damals schon beeindruckend, aber im Vergleich zu heute war das damals eher so eine Schraubergarage. Wir haben dann ein paar Klamotten getauscht, geklönt, gemacht, getan und wollten in Kontakt bleiben. Das habe ich damals noch sehr ernst genommen. Ich wusste ja noch nicht, wie leicht Amerikaner das schon mal dahin sagen, sich dann umdrehen und dann nicht wissen, ob sie mit Andreas oder Andrea gesprochen haben. Aber es hatte offenbar zwischen uns sozusagen gefunkt. Meine Frau und ich waren im Herbst 2004, 2005 nochmal in Columbia zu spielen, denn besagter Coach Demchek, mein Coach, mein ehemaliger Coach aus Flensburger Tagen, der lebte zu dem Zeitpunkt in St. Louis, das ist ungefähr 100 Meilen entfernt. Und den besuchten wir und sind dann gemeinsam zu den Spielen gefahren. Und 2005 war dann auch das letzte Mal, dass ich bei einem College-Spiel auf der Tribüne gesessen habe. Denn im Herbst 2005 trafen wir uns nochmal mit Don außerhalb des Game Days. Ich habe damals überhaupt noch nichts begriffen. Warum ist denn nach dem Abpfiff nicht im Equipment Room? Was ist denn da hier die Logistik? Und wie wir heute wissen, da ist erstmal Alarm vor Ort. 2006 wurde ich dann das erste Mal, oder kam ich dann das erste Mal ins Sommercamp der Missouri Tigers. Das ist ein Camp für Highschool-Kids. Und Don brauchte Unterstützung, denn seine Student Manager, die waren entweder in der Summer School, weil sie ihre Noten aufbessern mussten, oder machten wirklich Sommerurlaub. Und besagte Highschool-Kids, die konnten da unter anderem Equipment mieten, also Helm und Shoulderpad oder Mundstück. Denn was dieses sogenannte Protective Equipment anbelangt, da ist die Mitnahme bei den Highschools ganz unterschiedlich geregelt. Und wenn die Kids da teilnehmen wollten, mussten sie natürlich irgendwie einen Helm und ein Shoulderpad haben. Und das war dann unter anderem am ersten Tag eine meiner Aufgaben, das Fitting, also die richtige Anprobe von Helm und Shoulderpad. Ja, nicht ganz unwichtig, nicht, dass sich da einer verletzt. Ja, und für den Rest, das ging über von Donnerstag bis Samstagmittag, mussten dann die diversen Trainingsfelder auf- und abgebaut bzw. betreut werden. Denn wir waren über zwei, drei verschiedene Orte auf dem Campus verteilt. Oben auf der anderen Seite des vierspurigen Highways waren die Grassfields, da war es. Ich war meist unten im Stadion. Und dann gibt es auf dem Campus noch einen großen Kunstrasenplatz. Da spielen die, ich sag mal, für die Studenten, wenn die abends irgendwie Flag Football spielen wollen oder Fußball oder. Und dementsprechend war jeder von uns mit Funk und mit dem Gator oder mit dem Golfkart ausgerüstet. Und es galt wieder, mach mal, du machst das schon, sonst mache ich dir einen. Aber lief ist ja keine Raketenwissenschaft. Riesenspaß. Und als Ergebnis von diesem ganzen Aufenthalt 2006, ich dachte, das ist das gelobte Land. Die können hier alle übers Footballwasser laufen. Die machen aus Wurst Wasser Craft Beer. Das erkannte der Equipment Manager gleich und sagte: Du, das ist hier Sommer. Hier ist alles entspannt. Im Herbst ist das was ganz anderes. Wenn hier das Stadion voll ist, die Fernsehkameras laufen. Wir haben auf Deutsch gesagt die gleichen Arschlöcher wie bei dir zu Hause. Also, du musst mal im Herbst wiederkommen, wenn hier wirklich Saison ist. Der lud mich also zu zwei Saisonspielen ein. Ich konnte wieder bei ihm zu Hause wohnen, denn das war im Sommer auch so eine Überraschung. Ich hatte gedacht, ich würde irgendwo auf dem Campus eine Bude beziehen, aber nee, Ich wurde bei ihm zu Hause untergebracht. Großes Haus, verheiratet, 4 Kids, davon 3 Töchter, die jüngste damals knapp ein Jahr alt. Das hat mich schon sehr überrascht und das habe ich auch angesprochen, denn ich sag mal, der kannte mich ja noch nicht wirklich. Wir haben uns zweimal getroffen. Ich hätte ja nur auch ein ganz perverses Missstück sein können, aber nö, sagt er, den Eindruck habe ich nicht. Auch nicht so, wie du mit deiner Frau unterhalten hast. Ihr habt euch ja auch auf Englisch unterhalten, während ich dabei bin. Also alles gut. Na gut. Und so war ich im Herbst 2006 das erste Mal wirklich richtig Mitglied des Equipment Staff im Lockerroom und auch an der Sideline. Was er mir erst im Nachhinein sagte, der wollte wissen, ob ich an so einem echten Spieltag da völlig verträumter Superfan bin. Superfan ist da drüben eher negativ belegt und seitdem auch bei mir. Also ob ich da dann rumstand und, oh, es ist alles toll hier, alles Farbe und bunt, oder ob ich zu gebrauchen sei. Ja, ich muss gestehen, bei meinem allerersten Spiel, das war ein Auswärtsspiel bei Texas A&M, bei dem wir übrigens auch das Midnight Yell Practice besucht haben, für diejenigen, die damit nichts anfangen können. Texas A&M, Agriculture and Military, also Landwirtschaft und Militär, das war früher ein reines Männer-College. Und dementsprechend hatten die Aggies oder haben die Aggies keine Cheerleader, sondern Yell-Leader. Das sind männliche Studenten in weißen Anzügen, also ganz ähnlich wie bei der Navy. Und die stehen dann unten vom Publikum und geben bestimmte Kombinationen von Handzeichen. Und das Publikum, der sogenannte 12. Mann, antwortet dann. Und jede von diesen Antworten endet mit einem lauten Whoop. Und das muss ja geübt werden, ne? Übung macht den Meister, Practice makes perfect. Das machen die vor einem Game Day im Stadion um Mitternacht. Genau. Und ballern da auch, wenn sie schon mal alle da sind, testweise die olle Feldhaupitze ab. Um Mitternacht, um nachts um 12:30. 2006 hatte man zusätzlich an der 50-Yard-Linie einen Basketball-Court errichtet. Midnight Madness, das erste Basketballtraining der College-Saison. Da waren so um und bei 10.000 Zuschauer. Mitternacht. Oh, nee, ist klar. Ja, aber dann Game Day am nächsten Tag und ich begriff dann nach der anfänglichen Aufregung im ersten Quarter noch ganz schnell den Ernst der Lage. Ich sagte, ja gut, also in Hamburg hatte ich ja nur auch schon da an der Sideline vor 10.000 plus Zuschauern gestanden, aber jetzt hier im College, das war nochmal wieder was ganz anderes. Was am ungewohntesten war, woran ich mich gewöhnen musste, dann auch relativ schnell getan habe, wie geschäftsmäßig es dort drüben läuft. Also ja, das ist nun mal kein Hobby, das machen die Jungs beruflich, das ist für alle Beteiligten ihr Job. Oder es soll daraus damals noch für die College Kids ein Job werden, im Sinne von, sie wollen Profi werden. Die erste echte Nagelprobe kam für mich dann in der zweiten Woche 2006. Heimspiel gegen Kansas State. Das schüttete wie aus Eimern und ich sollte dann die Regen Capes an der Sideline verteilen. Aber bitte nur an die spielende Abteilung, so um und bei 65 Mann. Mehr Capes hatten wir damals noch nicht und kleines Problem. Bei Heimspielen darfst du so ziemlich alles dressen, was laufen kann, egal ob Starter oder Gatorade Guard. Das sind einmal schnell über 100 Spieler. Und wie das so üblich ist, die Benchwarmer, die sind bei solchen Gelegenheiten natürlich immer in der allerersten Reihe. Und die wollten die Capes haben. Gut, macht ja auch Sinn, weil sie ja sowieso die ganze Zeit draußen gestanden haben. Aber ich hatte einen Auftrag und konnte aber A nicht von B unterscheiden. Ich hatte zudem auch noch jede Menge Respekt vor den Spielern und von mir hat sich sowieso keiner was sagen lassen. Wer ist der denn mit seinem komischen Akzent? Mich kannte ja keiner. Naja, hat aber trotzdem geklappt. Trial by Fire. Test bestanden. Ich durfte wiederkommen. Und das war dann auch der Beginn einer recht engen Freundschaft. Der sagte, du kommst nächsten Sommer wieder, aber unter einer Bedingung, du musst deine Frau mitbringen. Und gesagt, getan. Wir sind dann in den Folgejahren jeweils zur Saison rüber. Anfangs kam meine Frau, wie gesagt, noch mit. Untergebracht waren wir immer im Haus von Don, denn auch unsere Ehefrauen hatten sich auf Anhieb sehr schnell und sehr gut verstanden und auch angefreundet. Doch je tiefer ich da im Laufe der Jahre eingebunden wurde, desto weniger Sinn machte das für meine Frau mitzukommen, denn Ich sag mal so, die Arbeitszeiten während der Saison, die sind ja eher fließend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da ist der Wochentag auch völlig egal. Ob Montag oder Sonntag, du hast eine 7-Tage-Woche. Dementsprechend, das lernten wir auch ganz schnell, am Anfang des Herbsttrainings, so wie gerade jetzt hier wieder am Sonntag in Missouri, da verabschieden sich die Ehefrauen des Staff sozusagen von ihren Ehemännern und wissen, ja, also bis zur Bowl-Saison sind wir jetzt mehr oder weniger alleinerziehend. Im Laufe der Jahre wurden natürlich dann auch die Kids unserer Freunde älter, die Mütter fingen wieder an zu arbeiten und ja, so viel hat die Stadt Columbia dann auch nicht zu bieten. Dazu komme ich nächste Woche nochmal. 2016 wechselte der Head Coach der Tigers. Coach Pinkel musste gesundheitsbedingt kürzer treten. Und die Nachricht erhielt ich, erinnere ich mich noch ganz, weiß ich noch ganz genau, kam ich gerade vom Eishockey hier, DEL, Hamburg Freezers, zurück. Kriege eine SMS, dass er zurückgetreten ist. Musste sich einer Krebsbehandlung unterziehen. Das ist zum Glück alles gut ausgegangen. Aber diese Krebsbehandlung, Lymphoma, das war natürlich nicht zu vereinbaren mit der Position eines College-Coaches. Sein Nachfolger wurde Barry Odom. Der war früher selbst Spieler, Linebacker bei Missouri. Und mit dem bin ich dann im Laufe der Jahre sozusagen im Staff groß geworden. Denn zu der Zeit, wo ich bei den Summercamps war, da war er der Operations Manager. Und dem fiel natürlich auf, pass mal, den habe ich hier A noch nie gesehen, B, also sieht jetzt nicht aus wie ein alter Mann, aber sieht älter aus als unsere studentischen Hilfskräfte. Was macht er hier? Was kriegt er? Ja, hat Spaß, kriegt gar nichts. Nee, das geht nicht. Also ich würde mal sagen, ich habe 2007 meinen Geburtstag drüben verbracht, Mitte Juni. Und ich würde mal sagen, Barry war nicht ganz unbeteiligt, dass ich da den ganz großen iPod Deluxe damals geschenkt bekommen habe, neben einigen Gutscheinkarten für Best Buy und Target und wie sie alle heißen. Stichwort Pinkel nochmal, der hat eine Biografie rausgegeben, The 100 Yard Journey, A Life in Coaching and Battling for the Win. Da drin ein nicht unerheblicher Missouri-Teil. Ich habe das Buch natürlich gelesen, gibt es aber nur auf Englisch. Das ist, als wenn ich über die Jahre ein Reisetagebuch geschrieben habe. Denn so viele Ereignisse in dem Buch, wo ich vor Ort war, wenn ich im selben Raum, der mindestens im selben Gebäude, zu dem gleichen Zeitpunkt. Das sind so Sachen beim Lesen, wenn man das so realisiert, alter Vater, lucky son of a bitch, dass ich das alles so mitnehmen konnte. Odom war nach seiner Zeit als Operations Manager Defense Coordinator bei den Memphis Tigers und kehrte jetzt als sozusagen der auserwählte Sohn auf den Posten des Head Coaches zurück. Und das war 2016, 2017 wechselte dann der Equipment Manager, denn Don, der hatte seine eigene sehr enge Beziehung zum neuen Head Coach falsch interpretiert. Der hatte jetzt gemeint, er sei in der Hierarchie mehr so auf Augenhöhe mit dem Head Coach. Und parallel, wenn es dann nicht so ganz rund läuft, dann gucken Leute ja immer mal genauer hin. Er hatte die Einkaufsmöglichkeiten über Nike auch zu persönlichen Zwecken genutzt, auf Rechnung der Uni. Also grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, solange das im Rahmen bleibt. Also persönlicher Bedarf als Test oder Arbeitskleidung. Aber wenn du natürlich die ganze Familie, vor allem vier Kids, eine Frau, damit umfangreich ausstattest, dann wird es irgendwann, ja, kritisch. Don ist dann leider komplett von der Bildfläche verschwunden. Der lebt immer noch in Columbia, arbeitet da auch, lebt auch immer noch in dem gleichen Haus. Aber wir haben uns in all den Jahren ein, zweimal kurz per E-Mail ausgetauscht. Also ich habe was geschrieben, keine Antwort gekriegt. Betreffen wollte er sich weder mit mir noch mit irgendjemandem anderen aus jenen Zeiten. Schade. Coach Odom wusste natürlich um die enge Beziehung zwischen Don und mir, lud mich aber trotzdem wieder ein. Also, Entschuldigung. Einladen muss ich jetzt auch mal genauer spezifizieren. Das heißt im Sinne, ich darf dabei sein. Kostentechnisch läuft das komplett auf eigene Rechnung und Tasche. Und je nachdem, wie der jeweilige Operations Manager drüben drauf ist, wie das Budget für das jeweilige Jahr aussieht, dürfen wir vom Equipment in der Sportlerkantine, in der Mannschaftskantine mitessen. Aber ich habe auch schon Jahre erlebt, da hatten wir da keinen Zutritt. Also Ich bin da privat untergebracht, aber für den Rest muss ich mich da selber um mich selbst kümmern. Aber geht wohl, ne? Bin ja schon groß. Odom sagte mir jedenfalls, dass er es verstehen könnte, wenn ich sagen würde, ey, du hast Don gefeuert, F you, Barry. Aber wenn er sagt, wenn du damit leben kannst, wenn du die Zusammenhänge verstehst, dann solange er da Head Coach sei, sei ich jederzeit willkommen. Gesagt, getan. Und ich fragte dann Mike, den neuen Equipment Manager. Ich sag, hat man dich gefragt? Könntest du dir das vorstellen? Nee, sagt er, ich habe nur eine Ansage von Odom gekriegt. The German is coming. Take good care of him. Tja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht was, aber irgendwas habe ich richtig gemacht. Aus dieser Pflicht wurde dann wieder eine Freundschaft, wenn auch nicht ganz so intensiv wie vormals mit Don. Und in all diesen Jahren waren die Heimspiele schon immer Erlebnis. Also wenn ich da mit im Tunnel stehe, ich habe da jedes Mal einen Sack Zwiebeln neben mir stehen. Ne? Also irgendwie feuchte Augen. Ich kann mir das nicht anders erklären. Also mal etwas ernsthafter, dass ich das alles so aus erster Hand erleben darf, das wird nie zur völligen Gewohnheit. Ja, ein gewisser Gewohnheitseffekt tritt natürlich ein, aber das ist schon schön und lässt sich auch noch steigern, nämlich in Form der Auswärtsspiele. In den Jahren war ich bei Texas A&M, da war ich sogar zweimal und das lässt sich zusammenfassen unter Everything is bigger in Texas. Baylor war ich auch zweimal. Unter anderem durfte ich RG3, Robert Griffin III, später dann bei den Washington Redskins live erleben. In Oklahoma, unglaublich beeindruckend. Bob Stoops vor die Karre gelaufen, Switzer Hall, Trophäenhalle. Also die Liebe zum Football da ist, die spürst du auf jedem Schritt. Und das war 2007. Ich habe da am Spielfeldrand beim Warm-up gestanden und gedacht, Alter, ich habe schon mal gedacht, die Kids aus Missouri sind größer, aber womit füttern die denn hier ihre Kinder? Was sind denn das für, wie ist denn die Luft da oben? Was für Laienleute. Bei Kansas State, also war ich auch zweimal. Zweimal auf der dunklen Seite des Mondes. Und ja, die mögen uns nicht so wirklich. So ausgebuht beim Einlauf bin ich bisher nur bei K-State. Wir waren in Oklahoma State, haben das Bombing Memorial besichtigt, das übrigens von einem Deutschen gebaut ist. South Carolina, Einlaufmusik, Sandstorm, für mich mein bisher beeindruckendstes Einlauferlebnis, bei dem ich selber an der Sideline gestanden habe. Wir waren zweimal im Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs, da ging es jeweils gegen Tweety Bird. Der Staat westlich von Missouri. Ich möchte mir jetzt nicht schon den Mund mit Reinigungsbenzin auswaschen, deswegen nehme ich den Namen nicht in den Mund. Wir waren bei den Florida Gators unter Scharfschützenbewachung. Wir waren in Toledo mit dem kleinsten Lockerroom ever. Da haben wir mit Ach und Krach die Mannschaft untergebracht. Die Coaches mussten sich in Dusche und Toilette umziehen. Und alles, was mit Equipment zu tun war, haben wir draußen vor und neben der Endzone aufgebaut. In Purdue und letztes Jahr in Auburn. Dabei weiß ich vorher nie, ob es bei den Auswärtsspielen für mich klappt. Wie gesagt, die geben da drüben für alles und nichts Geld aus, aber manchmal ist die Teppichetage da ein bisschen komisch. Zum Beispiel 2017, da konnte ich nicht mit zu Louisiana State, LSU. Also, ihr seht, nach all den Jahren ist es immer wieder ein neues Abenteuer. Die letzten Jahre, ja, Covid, ein weiterer Wechsel auf der Position als Head Coach, die im Verhältnis noch junge Freundschaft zu Mike, das war jetzt alles kein Selbstgänger. Und wer hier länger zuhört, weiß, ich hatte letztes Jahr eigentlich schon gedacht, das Kapitel Missouri sei jetzt abgeschlossen. Denn ehrlich gesagt, es ist jetzt das 17. Jahr. Wenn man 2004 den ersten Besuch mitnimmt, dann sind es sogar noch mal zwei mehr. Dass das über all diese Jahre so klappt, das ist ja nicht selbstverständlich. Also unglaubliches Glück. Und dementsprechend war die Einladung im letzten Frühjahr zum Spring Training im März 2022 umso überraschender für mich und hätte vom Timing her nicht besser sein können, denn Ende Januar war mein Vater verstorben und das war natürlich ja, ich sag mal, sehr willkommene Abwechslung, um nicht auf irgendwelche trübsinnigen Gedanken zu kommen. Ja, und was die denn da vor Ort gemacht haben, das habe ich bis heute nicht verstanden. Also bei diesem Spring Practice haben die echt den roten Teppich ausgerollt. Und manchmal hab ich den Eindruck gehabt, die wollten mich ja noch darüber tragen. Und bin dann im Herbst wieder rüber. Das war dann nicht mehr ganz so roter Teppich, aber hey, kein Grund zur Klage. Wie gesagt, ich bekomme da vor Ort kein Geld. Ich werde ausgerüstet und auch über die Maßen ausgerüstet. Aber grundsätzlich habe ich einen in der Waffel. Ich mache das aus Spaß und der Freude, arbeite da mit 20-Jährigen im Equipment Room, kümmere mich um Wäsche, dit, dat. Das ist zum Beispiel etwas, was mir die Herrschaften vom Immigrations, von der Einreise letzten Herbst nicht glauben wollten. Die haben mich da ja mit 3 Mann 90 Minuten gegrillt. Aber geht. Ich bin, wie gesagt, vor Ort privat untergebracht. Seit einigen Jahren kriege ich von der Mutter eines Freundes eins ihrer 3 Autos, einen alten Jeep, was ist das, einen alten Ford Explorer. Die holt mich in St. Louis vom Flughafen ab. Die wohnt nur vor Ort von St. Louis, da steige ich in das Auto. Ich muss mich dann nur um Benzin kümmern. Für den Rest ist das alles kostenfrei. Also ich kann nicht meckern, im Gegenteil. Denn sonst wäre das natürlich finanziell alles auch gar nicht machbar über so lange Zeit. Dementsprechend werde ich auch immer mal wieder gefragt, ob ich nicht so eine Art FAQ, so eine Art Frage-Antwort-Katalog erstellen könnte, damit andere Leute das an anderer Stelle vielleicht auch mal so erleben können. Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Ich weiß ja selbst nicht, warum, wieso das da drüben so lange gut geht, warum ich da so ein Stein im Brett habe, trotz über die Jahre der ja teilweise zahlreichen Personalwechsel. Also zwischen, ja gut, jetzt kenne ich wieder neue Leute, aber als ich da letztes Jahr im Herbst ankam, da kannte ich noch Wanda, Miss Wanda, die Chefsekretärin. Ansonsten war da wirklich einmal alles durchgewechselt. Also ich kann es euch nicht sagen, ich bin selbst immer wieder aufs Neue fasziniert. Und das Gleiche gilt ja übrigens auch für den Beginn der diesjährigen Reise. Ich fange ja an in Charlotte bei den Carolina Panthers. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, was im Detail da vor Ort ablaufen wird, aber dass es überhaupt dazu kommt, das ist ja auch wieder so ein kleines Wunder. Denn die Herrschaften in Kansas City von den Chiefs, also egal ob Equipment oder Marketing, die habe ich alle mehrfach auf unterschiedlichen Kanälen kontaktiert. Die antworten nicht mal. Also, das ist alles nicht selbstverständlich und es gibt dafür keine Blaupause. Und eins muss ich ja noch ergänzen, wenn ich schon aus alten Zeiten erzähle. 2016 erschien in der Zeitung in Columbia unter der Überschrift Meet Missouri's Football's German Import ein, ja wirklich ein großer Artikel, eine ganze Seite mit Fotos. Der hat sogar hier in Deutschland angerufen, einen Artikel über mich. Er hat also bei meiner Frau angerufen. Und daher kommt mein Hashtag The German at Mizzou. Ja, also wie gesagt, jetzt also ein weiterer Season-Trip, Jahr 17. Aus sportlicher Sicht, ja, wie üblich zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison, ist das noch relativ übersichtlich. Den Anfang macht am Donnerstag, dem 31. August, das Heimspiel gegen South Dakota. Aber 19 Uhr Ortszeit plus 7 Stunden, also bei uns hier nachts um 2 Uhr. ESPN hatte sich bereits im April, Mai bei Missouri gemeldet, Live-Übertragung, FCC Network angeboten, wenn man dann von Samstag auf Donnerstag verlegt. Also TV-Präsenz, Live-TV-Präsenz schadet ja nie, vor allem nicht, wenn man dann auf dem Donnerstag eher alleine unterwegs ist, also verhältnismäßig. Die wurden sich ganz schnell handelseinig. Und Under the Lights ist immer was Besonderes, da freue ich mich natürlich drauf. Erstes Spiel in der Saison. Ich bin mir sicher, da steht jetzt schon wieder ein Sack Zwiebeln im Tunnel. In der Woche drauf ist gleich wieder ein Abendspiel, wenn auch eine Stunde früher, um 18 Uhr gegen Middle Tennessee. Dann haben wir in der Woche drauf am 16. September, ich nenne das den Junior Varsity Slot, frühestmögliche Kickoff-Zeit, 11 Uhr Ortszeit, hierzulande 18 Uhr. Gegner ist Kansas State. Was jetzt kommt, da stehen nur die Daten fest. Uhrzeiten werden dann erst vergeben in der Woche davor. Hängt auch immer davon ab, wie erfolgreich war man in den ersten Wochen. 23. September geht es nach St. Louis. Da haben wir dann ein Heimspiel im Dome, wo früher die Rams gespielt haben, gegen die Memphis Tigers. Am 30. September geht es nach Nashville gegen Vanderbilt. Wie gesagt, ob ich dabei bin, hoffentlich, ich weiß es noch nicht. Und dann Save the Best for Last. Am 7. Oktober kommt dann Catfight in Columbia, die LSU Tigers. Ja, sportlich wäre ein Besuch später in der Saison mit dem SEC-Schedule natürlich interessanter gewesen. South Carolina, Florida, Georgia. Aber ich erwähnte es am Anfang, im September ist es da drüben noch sehr sommerlich. Und das hat mich dann mehr gereizt als ein Besuch im November. Ihr wisst ja, 8 Monate Winter und dann der Rest ist Oktober. Das habe ich ja hier in Hamburg. Speis und Trank werden natürlich auch wieder Thema im Reisetagebuch sein. Und wie ihr mich kennt, besonders das Craft Beer. Das geht schon in Charlotte, in Charlotte gut los. Airbnb bleibe fußläufig. Freunde waren gerade vor 1,5 Monaten drüben, die haben mir das empfohlen. Fußläufig zu dem ein oder anderen Bier- und Barbecue-Hotspot. Und ich bekomme dann wahrscheinlich in Charlotte auch noch Besuch von einem Bier-Buddy. Der lebt 3 Stunden nördlich von Charlotte und will mich besuchen. Und es wird ein Special im Reisetagebuch geben, denn ich habe bereits erfolgreich Kontakt mit einer der lokalen Brauereien in Columbia aufgenommen, mit Logboat, und treffe mich dann mit Andrew für ein Interview und einen Blick hinter die Kulissen. Also auf jeden Fall eine Hörfolge, vielleicht auch eine Videofolge. Und vielleicht klappt es diesmal mit einem Besuch bei Boulevard in Kansas City. Die Nichte eines Freundes arbeitet bei der 1989 gegründeten, mittlerweile größten Spezial-Craft-Beer-Brauerei im Mittleren Westen im Marketing. Dass das alles klappt, ist auch nicht so selbstverständlich, wie man meinen sollte. Ich habe das in der Vergangenheit schon erlebt. Da kommst du kaum aus deiner Football-Bubble raus. Also, du, meinetwegen, das war erste Saisonspiel. Wir sollten spielen gegen, ich weiß es nicht. Es hieß das ganze Offseason über, wir spielen mit schwarzen Helmen. Ja, nee, die spielen ja auch mit dunklen Helmen. Lass uns mal mit hellen Helmen spielen. Das kann der Quarterback denn besser unterscheiden. Okay, letztes Saisonspiel war Bowl-Spiel davor oder Regular Season Game. Da hat man gegen Brigham Young gespielt und da spielte auch weißer Helm gegen weißer Helm. Da hat das auch keinen gestört, identischer Quarterback. Aber wenn der Head Coach das sagt, dann musste da mal eben 4 Tage vor der Saison mal alle Helme neu gebaut werden. Da muss ja dann noch die Face Mask entsprechend untersucht werden, sind die alle gut und angebaut werden. Und bei solchen Geschichten, denn All Hands on Deck, da hast du dann irgendwann bist du so in diesem Football-Flow drin. Ich habe es gehabt, da habe ich an Sonntagen gesagt, nee, ich gehe jetzt was essen, aber da, wo kein Football läuft, mich interessiert der NFL-Spieltag nicht. Irgendwann ist wirklich Ram Overflow Football. Overflow. Ich weiß, das kann man sich schwer vorstellen, aber wenn du das atmest, den ganzen Tag sozusagen, dann irgendwann ist gut. Dann verschluckst du dich mal. Aber so oder so, ich bin sehr zuversichtlich, dass das Reisetagebuch auch dieses Jahr nicht langweilig wird. Dazu solltet ihr unbedingt die Social Media Accounts, Twitter und Insta von mir im Auge behalten. Da gibt es natürlich auch begleitendes Bildmaterial, da gibt es einiges zu sehen. Zum Beispiel gestern eröffnet am Dienstag die, oder am Montag vielmehr, die neue Vollfeld-Trainingshalle, also mit einem 100-Yard-Feld. Oder alleine schon, damit ihr wisst, wann es eine neue Folge gibt. Denn ich mache das wahrscheinlich nicht nur am Mittwoch, sondern immer so, wie es gerade passt, wenn es was zu erzählen gibt, wenn ich die Zeit habe und wenn ich vor allem dazu in der Lage bin. Wenn ich das nur einmal in der Woche mache, dann wird das zu viel. Und wer letztes Jahr schon mal Folgen vom Reisetagebuch gehört hat, der weiß, da brabbel ich dann teilweise im Halbschlaf vor mich hin. Das muss ja nicht sein. Vielleicht kann ich auch Videopläne umsetzen und auch so mal wieder den, siehst du, kaum spreche ich von Halbschlaf, fange ich an zu gehen. Kann ich auch so den YouTube-Kanal des Waschsalons mal wieder füllen. Da findet ihr übrigens aus dem März letzten Jahres auf jeden Fall schon mal einen Videorundgang, den ich gemacht habe durch den Equipment Room. YouTube-Kanal heißt genau wie der Podcast Wash Like a Champion. So, das war's für heute. Nächste Woche geht es weiter mit The Road to Columbia. Bis dahin wünsche ich euch und mir besseres Wetter und immer mindestens eine Handbreit Bier im Glas. Moin, moin.